Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Ich möchte dir meinen heutigen Gast vorstellen. Das ist Marco Young aus Berlin. Eine der vielseitigsten Persönlichkeiten, die ich im Online-Marketing-Bereich in den letzten Jahren treffen konnte. Alleine durch seine beeindruckende Biografie hat er mich sofort am Haken gehabt, denn Marco ist ehemaliger Polizist, der eines Tages seinen Beamtenstatus einfach an den Nagel gehängt hat, um Unternehmer zu werden. Heute, viele Jahre später, ist er Agenturinhaber, Marketing-Experte, Konferenzveranstalter, er ist Producer, er ist Podcaster, er ist Speaker und sicherlich noch vieles mehr, was ich jetzt gar nicht weiß oder was ich vergessen habe. Besonders schätze ich an ihm, und das hat er auch wieder in unserem Interview unter Beweis gestellt, dass er so schnell ist im Kopf und dass er viel auf der Metaebene unterwegs ist und wirklich schlaue Gedanken hat. Er möchte wissen, wie die Dinge einfach zusammenpassen, wie sie zusammengehören. Er kommt eigentlich aus dem Bereich SEO, aus dem SEO-Marketing, also Suchmaschinenoptimierung. Aber wer jetzt ein nerdiges Gespräch über Keywords, Backlinks und Search Intent und SERP erwartet, der wird enttäuscht werden. Wir sprechen heute über einen Boxer. Wir sprechen über Axel Schulz, über die Wirkung und den Zauber von Prominenten wie Kim Kardashian oder Jeremy Fragrance. Und unser Selbstverständnis, wenn wir Interviews führen. Wir haben dann nämlich eine recht unterschiedliche Auffassung und waren uns auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle so gar nicht einig. Aber wir fangen mal direkt an. Marco veranstaltet die Campix. Das ist eine recht große und bekannte Marketingkonferenz am Stadtrand von Berlin. Die findet jedes Jahr statt. Es geht um Marketing, es geht um SEO und es geht um Content. Und im vergangenen Jahr hatte Marco als eine Art Stargast den ehemaligen Boxer Axel Schulz eingeladen, der sich auf einem Panel-Talk und in einem Podcast den Fragen von Marco Young und seinem Co-Interviewer Wolfgang Jung stellte. Und es war ein Gespräch über große Siege und gleichzeitig über schwere Niederlagen. Und genau dafür steht Axel Schulz ja auch mit seiner Karriere. Wochen nach dem Interview mit dem Medienprofi Axel Schulz teilte Marco seine Enttäuschung über den Interviewverlauf dann auf LinkedIn und ich meine auch in einer Podcast-Episode. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was war denn da passiert? Das Interview verlief nämlich eigentlich total professionell und wirklich gut. Doch Marco merkte, dass Axel Schulz sich nicht wirklich in die Karten hat blicken lassen, dass seine Antworten immer dieselben sind und dass seine offene Art gar nicht so persönlich war, wie sie im ersten Moment vielleicht erschien. Ich finde Marcos Beobachtung sehr spannend. Dahinter steht ja auch die Frage, wie verlaufen Promi-Interviews und sind Promis überhaupt so dankbare Interviewgäste? Also habe ich Marco nach seiner Meinung und Erfahrung gefragt. Marco, gab es eigentlich einen echten Moment der wirklichen Nähe zwischen dir und Axel Schulz?
Ich muss immer Denkpausen lassen, habe ich bei dir gelernt. Nicht einfach losplappern, sondern einfach eine Denkpause machen. Die brauche ich aber auch, weil ich glaube jetzt nach dem Denken, wenn ich realistisch bin, nein. Also man hat so das Gefühl, dass es so, dass man ihn so hat. Aber du kennst den Spruch, denkst du hast ihn, springt er aus dem Kasten. Und so war es eigentlich auch. Also ich kam mir in vielen Situationen des Interviews wirklich so vor, als ob ich so, ich beschreibe es ja ganz gerne so, der kleine Marco, der über eine Blumenwiese rennt und völlig naiv irgendwie die Welt konsumiert. Und genauso war da auch. Der wirkt so unscheinbar, aber der war mir schon medial haushoch überlegen, muss ich sagen.
Naja, aber das ist ja auch kein Wunder, ne? Das ist ja so, also der hat
ja eine ich stelle das nur fest. Also ist nicht so, dass ich jetzt hier mir das Leben nehmen muss danach, aber
überhaupt nicht.
Man lernt ja in jeder Phase seines Lebens und mit jeder Challenge, die man sich so gibt, lernt man ja, wie die Welt so funktioniert. Und das war ein Baustein, der sehr interessant war.
Axel Schulz war ja nicht nur ganz kurz zu einem Interview da, sondern er war länger da und hat sich auch mit vielen Leuten unterhalten, ist durch die Gänge gegangen und so weiter. Das heißt, es gab bestimmt auch so einen nicht öffentlichen Teil, also wo du ihn vielleicht begrüßt hast am Anfang oder wo ihr in der Pause zusammen vielleicht nochmal so zweiten Kaffee getrunken habt und den Tag vielleicht reflektiert habt oder sowas. Gab es da so einen Moment oder auch in der Situation, also wenn kein Aufnahmegerät lief, war es eigentlich immer noch eine öffentliche Person, die sich nicht privat und nah gezeigt hat?
Na, du hast ja immer, also du hast ja so eine Kennenlernphase bei den Menschen. Das heißt, du triffst sie das erste Mal, dann redest du so ein bisschen über ein paar Themen, stellst dir so vor oder stellst ihm vor, was du dann für Fragen stellen könntest, um ihm auch Sicherheit zu geben. Das fordern ja die Leute auch ein, was auch total verständlich ist. Und dann hörst du erstmal zu und für dich ist alles neu und super spannend und manche Sachen, also ich hatte schon recherchiert, was er so in anderen Interviews sagt. Und manche Sachen habe ich schon da gemerkt, sind so, ja, wiederholen sich. Ich würde jetzt noch nicht mal von Schablonen reden, das wurde mir erst später so ein bisschen bewusst. Und zu Anfang sind die Sachen ja alle noch total spannend. Und jetzt, ich glaube, das größte Problem in meinem Mindset war, dass wenn du ihn halt erstmal triffst, redest mit ihm, dann nochmal triffst in der Zweitbesprechung, dann ihn als Interviewgast auf deiner Konferenz hast, ihn dann im Podcast hast, du bist ja irgendwie in demselben Fragekontext und du hast das Gefühl, dass du die Fragen immer wieder stellst und dadurch bin ich selbst in so eine Position gekommen, wo ich gedacht habe, ja, habe ich schon gefragt irgendwie, obwohl das natürlich für die Zuhörer auf jedem Medium vielleicht neu war, aber man selbst kriegt so mit diesen Treffen das Gefühl, dass man immer wieder dieselben Fragen stellt und wenn man denn irgendwo auch beim vierten Mal merkt, dass er dann doch mit Gesprächsschablonen arbeitet und man nicht so an diesen an diese Persönlichkeit Axel rankommt, dann ja, dann löst das schon was aus. Also am Ende ist es schon so, dass es sich sehr privat anfühlte, aber ich glaube, ja, für ihn vielleicht schon privat war, weil es sein Leben ist, aber es wirkte ein bisschen künstlich so im Nachhinein, muss ich sagen. Also vielleicht ist das eine Form von Professionalität, aber es wirkte so.
Da reden wir auf jeden Fall drüber oder diskutieren da vielleicht auch mal drüber. Du hast ja, und das finde ich auch spannend, du hast ja unterschiedliche Gesprächsformate mit ihm gemacht. Das war ja sozusagen nicht nur ein einziges Interview und dann ist er wieder gegangen, sondern ich weiß, dass es einen Podcast gibt. Ich weiß, oder ich meine zu wissen, dass du ihn auf dem Podium auch hattest und auch dort interviewt hattest.
Genau, am zweiten Tag.
Vor Publikum sozusagen. Gab es Unterschiede, wie er reagiert hat, ob Publikum da war, ob das ein 1:1 oder du warst mit deinem Kollegen im Podcast.
Mit dem Wolfgang.
Dankeschön,
genau. Wolfgang Jung. Herzliche Grüße da. Gehen raus an ihn, ja.
Gab es da Unterschiede, wie sich Axel Schulz verhalten hat?
Ja, also es gab schon Unterschiede. Ich meine, wir reden ja jetzt hier von der Campix, das ist unser eigenes Format, das basiert sehr stark auf persönlichen Verbindungen, auf Lockerheit und auch ein bisschen auf der Komponente Alkohol, zumindest was das Abendprogramm anbelangt. Und so war auch der Werdegang mit seiner Person. Also er ist jetzt jemand, der auch ganz gerne mal einen trinkt, sage ich jetzt mal. Und es gab schon einen Unterschied zwischen der Podcastaufnahme, wo er schon ein, zwei Bier getrunken hatte und wir auch und in dem Format, wo es eben als Keynote am Tag 2 unseres Events war. Und dennoch ist es so, dass wir haben probiert, natürlich ein bisschen mit dem Alkohol und so eine lockere Stimmung zu erzeugen, die am Ende des Tages für mich zumindest vielleicht sogar zu locker war. Ich hatte das Gefühl, ich kriege ihn vielleicht irgendwo durch den Alkohol dahin, dass er irgendwas sagt, was er woanders nicht gesagt hat. Und vielleicht war das auch so und ich habe es gar nicht so richtig erkannt, weil manchmal liegen ja die wirklich coolen Botschaften auch in Sätzen, die jetzt gar nicht so direkt mit der Frage zu tun haben, aber trotzdem irgendwie einen Menschen, der dazuhört, triggert in seinem Leben, weil er gerade in dem Moment auch an so einem Punkt ist, wo er die Entscheidung einfach teilen kann. Also es ist ja sehr schwer, mal zu wissen, ist er jetzt ein idealer Punkt gewesen jetzt in dem Interview. Aber am Ende war es genau dasselbe. Es war halt dieselbe Schablone, sehr professionell, auch mit Alkohol. Und da muss ich ja sagen, Hut ab, weil der einfach auch mit dem Alkohol sich so unter Kontrolle hatte oder so automatisiert seine Antworten gegeben hat, dass das schon hochprofessionalisiert war. Und das war beeindruckend, muss ich sagen. Also es hat jetzt überhaupt nichts Negatives, sondern ich war schwer beeindruckt davon, dass er in vielen Lebenssituationen damit so locker umgeht, wo man ja selbst schon ein bisschen aufgeregt ist und probiert irgendwie ihm nochmal eine Nuance aus der Nase zu ziehen, die woanders noch nicht gefallen ist. Und das ist relativ schwer, glaube ich. Das hätte man anders angehen müssen. Also wie gesagt, ich bin auch kein professioneller Interviewer, das bist ja eher du. Aber ich probiere mich da so ranzutasten und ich glaube schon, dass es Wege gegeben hätte, da besser mit umzugehen, aber ich kannte die Wege halt noch nicht.
Jetzt an dieser Antwort von dir hat man gemerkt, dass du ein richtig guter Marketingmensch bist und weißt es zu tun. Ich werde natürlich den Podcast in den Shownotes verlinken, weil ich bin mir sicher, dass man jetzt auf jeden Fall reinhören möchte, um rauszubekommen, wie viel Bierchen hatte er wohl getrunken. Merkt man es oder merkt man es nicht? Ich werde es nicht verraten, ob ich es gemerkt habe oder ob ich es nicht gemerkt habe.
Ja, ihr könnt ja selbst mal gucken irgendwie. Also da ist schon... Also der ist ja sehr nahbar, ne? Also auch mit den Leuten, die auf dem Event waren, in dem Abendprogramm, wo eben ein bisschen Alkohol geflossen ist, da ist er schon sehr nahbar, sehr persönlich. Also es ist nicht so, dass da jetzt eine Security-Bubble um ihn rum ist, die ihn abschirmt, sondern er ist wirklich ein Mensch, der sehr nahbar ist. Und dafür
der kann sich selber
verteidigen. Ja, weiß ich nicht, ob er das mittlerweile noch kann. Man denkt das ja irgendwie, aber der Junge ist ja auch ein paar Mal operiert worden. Und also so Leistungssportler, den sieht man ja auch schon an, dass die ab einem gewissen Alter, und der ist ja so in meinem Alter, dass da schon das eine oder andere Wehwehchen dazukommt. Aber ich glaube, es ist so ein Charakterzug. Er ist wirklich sehr nahbar und geht erstmal so, bei ihm haben, glaube ich, erstmal alle eine Eins in der Schule. So, und dann.
Und das ist ein großer Vorteil. Das ist ein großer Vorteil, sowohl im Handling als auch im Interview tatsächlich. Es gibt so Gegenbeispiele. Ich habe mal ein Interview gemacht mit Katja Riemann und das ist sozusagen genau das Gegenteil. Mhm. Da braucht man dann selber eher Personenschutz oder so, um in dieses Interview reinzugehen. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn man einen Interviewgast anfragt, dann gibt es ja so zwei relevante Ebenen. Das ist diese Kommunikationsebene, das ist quasi die Inhaltsebene. Mhm. Da überlegt man sich, über was man sprechen möchte und bespricht das im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es ja so eine strategische Ebene mit der Fragestellung, was will ich eigentlich damit erreichen? Und genau damit würde ich gerne mal anfangen. Wieso lädst du zu einer SEO-Content- und Marketing-Konferenz einen ehemaligen Boxer ein?
Ja, das ist eine Sache, wo ich mir manchmal vielleicht... ja, entweder selbst im Weg stehe oder auch das Gefühl habe, dass ich mit meinen 54 Lenzen den Leuten, die jetzt gerade im Marketing anfangen oder so, einfach von meiner alten weißen Mann-Weisheit mitgeben will. Weil ich bin überzeugt davon, dass die Weisheiten des Lebens auch im Marketing, also auch im Business, zwischen den Zeilen stattfinden. Also das ist nicht alles gross da draußen und es geht nur nach oben und es geht nur um Umsatz, sondern... jeder ist ziemlich schnell damit konfrontiert, dass er Schicksalsschläge hat, dass er irgendwelche Sachen hat, die aus der Metaebene kommen, die direkt Auswirkungen haben auf das Business, was man macht, im Kontakt zwischen den Menschen. Also wir haben ja manchmal den Eindruck, dass wir gerade im Marketing nur mit Tools noch arbeiten. Seit AI ist es ja ganz schlimm geworden. Und die Wahrheit ist in meiner Welt zumindest, dass Menschen immer noch mit Menschen arbeiten. Und dieses Zwischenmenschliche ist extrem wichtig. Das heißt, ich habe ihn dahin geholt, um einfach mal vielleicht darzustellen, wie der Mann, der jetzt wirklich eine Zeit lang in der Weltöffentlichkeit pur stand und eigentlich ja verloren hat, wenn man es so realistisch sieht und auch zu Unrecht verloren hat, weil er um seine Titel betrogen worden ist, wie man als Mensch mit dieser Niederlage umgeht, wie man anderen Menschen vertrauen kann vielleicht oder realisieren kann, dass die ihn einfach haben fallen lassen, als es mal nicht mehr nach oben gegangen ist. Und da ist so eine Metaebene drin, die mich im Content-Marketing, im Marketing an sich, aber auch in der Prägung von jungen Menschen jetzt in der neuen Welt einfach beschäftigt, die ich mitgeben will. Und wo ich aber massive Schwierigkeiten habe, dass die Leute das verstehen, welchen Weg ich da mit denen gehen will. Also dieser Weg vom Content-Marketing hin zum, ey, du musst auch mal damit leben, einen Shitstorm zu haben. Du musst auch damit leben, dass du mal eine Kampagne, eine PPC-Kampagne machst, die nicht eine tolle Traktion hat. Oder du hast mal Geld verbrannt, entweder dein eigenes tut noch mehr weh oder das Geld vom Kunden. Das sind alles Sachen, die fühlen sich ja nach irgendwas an. Und da möchte ich die Leute viel mehr hinhaben, dass die nicht nur mit nackten Zahlen oder mit KPIs umgehen, sondern dass sich Marketing nach irgendwas anfühlt. Und dafür stand er in meiner Welt. Ja, und das diesen Transport der Informationen. Ja.
Das ist doch so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, oder? Was du anbietest.
Ja, ist es ja auch. Und ich glaube, dass der größte Teil, also warum ist jetzt so ein Event wie Greater so erfolgreich zum Beispiel, ne? Ja. Weil die Leute da genau damit hingenommen werden, sich auch auf einer persönlichen Ebene abseits von Spiritualität zu entwickeln. Mhm. Und das ist unglaublich wichtig, eine Reife im Marketing zu bekommen, weil die großen Probleme dieser Welt, einschließlich Marketing, eben nicht mit Tools gelöst werden können, sondern im Zwischenmenschlichen liegen. Das ist meine Überzeugung. Ich bin ja nur der kleine Marco, der über die Wiese rennt und Schmetterlinge jagt, aber das liegt mir am Herzen.
Ja, das ist so ein nettes und buntes und etwas naives Bild, was du da beschreibst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist, aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Verstehen deine Konferenzbesucher die Idee dahinter und bewerten sie die? Finden die das cool oder sagen sie, verstehe ich eigentlich nicht, warum jetzt ein Boxer hier ist?
Also viele verstehen es nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt ja zwei Ebenen eigentlich so. Es gibt diese sehr, sehr einfache menschliche Ebene, dass die Leute diesen Celebrities einfach hinterherrennen. Sie kennen den Namen, sie haben den noch nie getroffen, sie wollen ihn aber ganz gerne treffen und sie kommen einfach deswegen. Also die Bewegung ist ja einfach da, die muss ich nicht toll finden, aber wenn jetzt irgendwie bei der OMR eine Kim Kardashian auf der Bühne steht, dann hat das einfach diese Leuchtturmwirkung, dieses Halo und die Menschen rennen hinterher. Das ist da. Auch wenn alle Leute das irgendwie so sagen, das wäre nicht so, weil wir so eine emanzipierte Gesellschaft sind. Bullshit. Wir sind, oder die viele Leute in unserer Gesellschaft sind einfach so. Und für mich war jetzt Axel Schulz auch einmal so ein Versuch zu gucken, wie funktioniert denn so ein Celebrity bei uns in dem Kontext. Und naja, die Schlange auf dem Flur nach seinem Talk bei uns, wo man einfach nochmal Fotos mit ihm machen konnte und so, die schreibt halt Bände. Ne?
Ob und das so... Und das
so wie ich ihn nutze, ob das wirksam ist, boah, keine Ahnung. Aber es funktioniert als Celebrity, als Marke, als Halo funktioniert das halt.
Aber ist das nicht spannend, Marco, weil ich bin mir ganz sicher, dass, ich weiß nicht, ich hau jetzt mal eine Zahl raus, 70% aller Gäste dort, Besucherinnen und Besucher gesagt haben, naja, also Promi, so ein Promi-Faktor, das beeindruckt mich nicht wirklich. Mhm. Das finde ich gar nicht spannend. Und zack, stehen sie daneben und machen gemeinsam ein Foto mit ihm. Ist das nicht interessant?
Total interessant. Und wir hatten auch so, also ich bin ja so ein Typ für die Metaebene, ne? Und wir hatten, ich hatte einen Moment in der Wahrnehmung, wo Axel Schulz neben einer Speakerin aus dem Fahrstuhl, glaube ich, gekommen ist oder auf dem gegenüberliegenden Fahrstuhl gekommen ist. Nee, genau bei ihr. Und sie hat, also alleine der Blick, als sie ihn erkannt hat und jetzt realisiert hat, dass sie vor Axel Schulz steht. Der hat Bände geschrieben irgendwie. Also da passiert was wirklich. Im Hormonkorsett von so Menschen passiert ja irgendwas. Mhm. Und das ist schon faszinierend, das zu beobachten. Ob das jetzt, ich bin ja Veranstalter, ich muss auch dafür sorgen, Tickets zu verkaufen, ob das jetzt mit der Zielgruppe wirklich wirkt, das glaube ich nicht, weil die sitzen schon zu Hause und stellen sich diese Frage, was macht denn der eigentlich da? Die kaufen jetzt vielleicht nicht ein Ticket aus dem Grund, aber wenn sie schon da sind, rennen sie diesem Halo auch in großen Teilen hinterher. Manche wehren sich auch mit Händen und Füßen dagegen und wollen das gar nicht konsumieren. Es ist super spannend gewesen, einfach mal für sicherlich eine ganze Menge Geld einfach diese Erfahrung zu machen, entweder im Interviewformat oder auch als Veranstalter, wie wirksam so ein Promi denn sein kann.
Sehr schön, dass du das mit der Kohle noch ansprichst. Du hast gerade eine spannende Podcast-Episode rausgebracht, wo du so ein bisschen dir in die Bücher schauen lässt, beziehungsweise hinter die Kulissen schauen lässt, wie das mit den großen Prominenten dieser Welt so funktioniert, was die Kosten, was alles in den Kosten vielleicht inkludiert ist oder nicht. Und das ist eine spannende Folge, wenn man sich mal wirklich mit den ganz internationalen Größen beschäftigen möchte. Auch das packe ich in die Shownotes rein.
Ist halt auch eine ganz andere Welt, muss man mal sagen. Ne? Also das eigentlich ja, Booking gibt es glaube ich gar nicht, also bei den Eventkaufleuten gibt es zwar Booker, aber du kannst Booking nicht lernen, sondern Booking ist wirklich ein Erfahrungswissen und ist auch wie ein Stück Kernseife. Also ich habe von Leuten gehört, die jetzt wirklich so eine großen Superstars angefragt haben, die ja einmal da anrufen und dann wird gesagt, ja, das kostet 1 Million hier der Auftritt und dann rufst du 3 Wochen später nochmal an, sind es 3 Millionen. Das ist so willkürlich und das Handling damit ist es so wie ein Stück Kernseife. Ich finde es mega spannend und faszinierend, aber du musst halt wirklich in einem großen Festival meinetwegen arbeiten oder im Fernsehen arbeiten, um da ein echtes Gespür für zu kriegen, wo da die Wertlatte liegt. Und aber ich finde es mega interessant, weil viele einfach so leichtfertig darüber reden, Influencer-Handling und so, ist ja alles so einfach im Marketing. Aber frag mal die Leute wirklich, ob sie Ahnung davon haben, welches Preisgefüge da ist und ob sie nicht über den Leisten barbiert wären. Genauso bei mir ja auch, als wir Axel angefragt haben. Ich habe keine Ahnung, wo die Wertelatte für seinen Preis war. Ist so ein Gefühl gewesen, mehr nicht.
Wie bewertet man dann tatsächlich auch die Wirkung? Es geht ja letztendlich da um Wirkung einer prominenten Persönlichkeit. Das ist ja, da gibt es ja keine Formel, die man wirklich anlegen kann, sondern das ist ja sehr individuell. In dem Zusammenhang sprichst du sehr häufig, du hast es eben auch die OMR angesprochen. Im vergangenen Jahr war es, glaube ich, dieser Parfüm-Kasper, Jeremy Fragrance, da heißt er, glaube ich.
Parfüm-Kasper trifft sehr gut.
Ja, der eingeladen war und der, ich möchte es fast neutral sein, eine merkwürdige Performance da irgendwie im Interview auf der Bühne abgeliefert hat.
Ich werde noch mal kurz, auch wenn ich dich jetzt unterbreche, sorry.
Nee, mach mal.
Alleine, dass du das Wort merkwürdig benutzt. Mhm. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was das für ein Wort ist. Ne? Das ist für dein Gehirn, ist es würdig, dass du es dir merkst. Dass ich es mir
merke, genau.
Und das ist so wirkmächtig für mich gewesen,
ja.
Dass der, das ist ein Performance-Künstler für mich. Der weiß genau, welche Tasten er da drücken muss. Und dass das Marketer, die da zu großen Teilen sind, nicht raffen, welche Klaviatur er da spielt, finde ich mega faszinierend. Und da kann ich auch nur lernen, was man da für Schlüsse draus zieht, keine Ahnung. Aber der Typ ist schon in Teilen genial.
Und das, was so wichtig ist bei dieser Besetzung, ist ja zwei Sachen, glaube ich. Zum einen ist es das Live-Event, also dass man da sitzt und sich das anguckt. Das ist das eine. Das ist aber das ist sozusagen das ganz Offensichtliche. Mhm. Aber viel spannender ist doch wahrscheinlich im Vorfeld die komplette Kommunikation um diese Person, die da hinkommt, wo Leute sich drüber aufregen und wo es irgendwelche Postings gibt, ob Philipp Westermeier jetzt irgendwie vom falschen Baum geraucht hat, dass er solche Leute einlädt und so weiter. Das ist doch eigentlich spannend, oder? Also da ist doch sozusagen auch schon ganz großer Kommunikationswert drin.
Also sein Job ist ja auch, also das ist jetzt meine Position, sein Job ist es, Diskussionen anzuregen, so sehe ich das. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das auch verstanden habe für mich, weil ich mich auch erstmal so in dieser Emotionsspirale befunden habe. Aber am Ende ist es so, dass sein Job ist, Diskussionen anzuregen. Und das macht er, indem er die Leute auf die Bühne holt, die ja auch kontrovers diskutiert werden. Das ist genau sein Job. Ne? Und es gab so... Es gab auch eine schöne, muss ich mal eine Empfehlung, ich glaube für RTL 2 rausgeben, bei den Geissens, so ein schönes, so ein Blick hinter die Kulissen der OMR, als der Robert Geissen da aufgetreten ist. Sehr, sehr authentisch, sehr, sehr cool, ein super Einblick und das zeigt so ein bisschen, wie die Welt eigentlich funktioniert und dass das nicht darum geht, die Leute auf die Bühne zu stellen, sondern Sachen in Bewegung, in Resonanz zu bringen. Und wenn ich jetzt meine eigene Person sehe, bei mir war die Resonanz, die erzeugt wurde, dass ich im letzten Jahr auf die OMR gegangen bin und gesagt habe, super, was Philipp da macht als Veranstalter. Also ich glaube, mehr geht nicht, wenn man maximal kommerziell irgendwie an die Sache rangeht. Aber für mich war es der Auslöser zu sagen, nee, so kann es nicht weitergehen. Das ist nicht die Welt, die ich mir vorstelle. Und habe mich ja jetzt seit einem fast dreiviertel Jahr in das Thema Purpose irgendwie eingearbeitet, um einfach so eine Gegenbewegung in meinem Kopf irgendwie hinzukriegen, weil ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und das löst er ja auch aus, ne? Also er schafft ja nicht Plattformen von purer Begeisterung in Richtung Celebrities, sondern erzeugt eben auch so Leute wie mich, die ja eher das System hinterfragen und denken, wie kann man denn vielleicht alternativ weitergehen, ohne auf unseren Wohlstand zu verzichten?
Das ist sozusagen eine große Metaebene, die
dazu neige ich anscheinend, ne?
Und auch mit der anschließenden Reaktion, ich mache es genau andersrum. Ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was deiner Persönlichkeit, was man da wiederfindet. Ich würde aber gerne jetzt nochmal ganz handwerklich in das Interview mit Axel Schulz einsteigen. Und zwar gar nicht auf der strategischen, sondern auf der inhaltlichen Ebene. Was für eine Idee und was für eine Erwartung hattest du an dieses Interview? Was wolltest du von ihm
erreichen? Also mir war schon wichtig, in all den Formaten, die ich da jetzt präsentiert habe, den Leuten eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, mitzugeben. Nämlich diese Metaebene von, wie fühlt es sich an zu verlieren? Vertraust du den richtigen Leuten? Rennst du einfach mit irgendwelchen Halo-Menschen hinterher, die Reichweite haben? Oder probierst du deine eigene Persönlichkeit zu formen? Das war eigentlich so die Metabotschaft, die ich rauskitzeln wollte. Und weil ich ein alter Marketer bin, habe ich gedacht, ich kriege ein paar Zahlen von ihm auch. Das war eine völlig naive Vorstellung. Da hat er mich einfach abtropfen lassen. Aber es war so meine Herangehensweise. Es waren so die beiden Trigger, die ich haben wollte. Vielleicht noch ein paar Insights, die ich sonst in anderen Interviews nicht gehört hatte. Und Zahlen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist für mich jetzt teilweise unbefriedigend gewesen. Für den, der das Format hört, war es vielleicht hochinteressant. Das ist ja mal so schwierig, diese eigene Langeweile jetzt immer zu realisieren, dass für jeden beim ersten Mal alles neu ist. Ja, das muss ich mir immer wieder einreden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch in der Interviewführung.
Ja, ich glaube, die Bewertung, also ich würde gerne nochmal auf diese Bewertung, wie du deine Leistung und das Interview bewertest, gucken, weil ich glaube, dass da eben ein Denkfehler drin ist, also zumindest in meinem Verständnis, denn es geht in diesem Interview, was du auf der Bühne vor dem Publikum geführt hast, geht es nicht um dich. Und es geht, also meine Perspektive. Und
ging nie um mich. Also du hattest ja nur gefragt, was in meinem Kopf los war.
Wenn du sagst, dass du ein bisschen enttäuscht warst, dass da nichts Neues kam, dass du das Gefühl hattest, das doch alles schon besprochen gehabt zu haben und so weiter, das ist ja schon etwas, wo es dann um dich und deine Befindlichkeiten gibt. Aber wenn wir gleichzeitig, das hast du ja auch gesagt, wenn wir dabei bedenken, dass für das Publikum das wirklich total neu ist und dass da spannende Geschichten waren, dann ist es doch eigentlich ist es doch dann gut gelaufen.
Ja, also ja, am Ende ist es genau so. Genau diese Metaebene will ich nur einfach beschreiben, was so in mir los ist.
Finde
ich
super.
Da kannst du mir ja auch helfen, wie ich damit so professionell umgehe, dass das nicht so eine Hoheit bekommt über das, was ich dann da mache. Und ich habe schon, glaube ich, ein Bewusstsein dafür, aber es hat mich ja in den weiteren Formaten durchaus verändert, beeindruckt, irgendwie darauf zu reagieren, was er mit mir und seiner Professionalität gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein Weg. Ja, wie macht man's? Also die Frage kann ich gerne zurückgeben, weil das wird ja in dir vielleicht genauso aufkommen, dass man immer probiert, neue Wege zu gehen. Dabei sind ja die alten Wege immer noch die spannendsten, die eigentlich die Zuhörer bekommen können. Man selbst realisiert es nur einfach nicht so. Wie machst du denn das? Ich meine, du stehst ja auch auf der Bühne, moderierst und fragst Leute zu Themen, die vielleicht in der Talkshow schon 100 Mal irgendwie gefragt wurden. Also du hast ja dieselbe Problematik, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht hinterfragst du dich nicht so viel, sondern fragst einfach.
Ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen beschrieben, was mein Blick darauf ist und wie ich das Interview auch als Format definiere. Weil ein Interview ist für mich ja im Grunde ähnlich wie eine Rede oder von mir aus, um es ein bisschen unsexier zu machen, wie eine PowerPoint-Präsentation. Und wenn jetzt jemand mit einer PowerPoint-Präsentation von einem Publikum zum nächsten geht und es 5-mal vorstellt, dann wird er 5-mal das Gleiche erzählen. Und es wird trotzdem gut sein. Das Publikum wird vielleicht begeistert sein, weil einem tolle Erkenntnisse drin sind. Und ich glaube nicht, dass man sich dann hinstellt und sagt, ach, das ist mir jetzt nicht so richtig gelungen, ich habe ja gar nichts Neues erzählt. Und ähnlich sehe ich eben auch dieses Interviewformat. Natürlich versuche ich in der Vorbereitung etwas Neues zu schaffen, neue Sichtweisen und neue Fragen irgendwie zu etablieren, die vielleicht eben noch nicht in der NDR Talkshow gestellt worden sind. Aber ich stelle sie dann auch 2 oder 3-mal. Ich stelle sie im Vorgespräch und wenn ich merke, da komme ich hin, das ist genau das, was ich will, stelle ich sie im Interview in der Hoffnung, dass eben genau diese starke Antwort wieder gegeben wird. Also ich langweile mich dann nicht, wenn ich das Gleiche höre, was ich schon mal gehört habe oder wo ich weiß, dass er woanders das auch schon erzählt hat.
Vielleicht liegt das auch, also jetzt, wo wir darüber reden, ja, jetzt entwickelt sich ja wieder in meinem Kopf einfach so eine neue Denkblase und eine Reflexion zu dem Thema, während wir jetzt sprechen. Vielleicht ist mein Problem, in Anführungsstrichen, dass ich ja so eine Formate immer so sehe, dass ich auch was lernen will. Also Podcasting ist für mich die größte Lernplattform, die ich je aufgemacht habe, weil mit jedem Interviewgast, den ich habe, ich so unglaublich viel lerne. Das heißt, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe schon was mit ihm gelernt, dann will ich natürlich noch mehr lernen. Und das ist eine sehr egoistische Perspektive, aber die scheint mich ja sehr stark zu treiben, weil die andere würde ja bedeuten, ich tritt auf der Stelle und das befriedigt mich überhaupt nicht, das frustriert mich eher. Und das ist vielleicht eine Typsache, deswegen bin ich auch so ein Fan davon und deswegen war vielleicht der Alkohol auch ganz passend bei ihm, dass man einfach so eine, die lockerste Atmosphäre, die einem möglich ist, erschaffen kann, um so ein Interview zu führen, weil dann doch zwischen den Zeilen vielleicht irgendwas rausrutscht oder irgendeine Gestik, irgendeine Verhaltensweise dabei ist, die es so eben beim NDR nicht gegeben hätte, sondern einfach alleine wenn es dieser Moment ist, wie er da auf die Frage reagiert hat und auf das Nachbohren und so diesen Moment von, ja, du kriegst mich nicht so, ja, das ist ja eine Reaktion, die auch eine Menge aussagt, wenn man sich mit dieser Metaebene mal so wie ich auseinandersetzt. Und darin liegt ja auch eine Menge Wahrheit, dass es ihm auch bewusst ist, so einfach im Umgang mit Menschen und Reaktionsmustern. Ich mag das halt total. Und ich glaube, ein Vertriebler würde auch völlig anders mit dem Interview umgehen als jetzt ein Marketingmensch, weil der Vertriebler ja diese Gesprächsmuster und diese Verkaufslogiken und so ja viel mehr da drin hat und mit dieser Reaktion, mit dieser Reflexion viel mehr interagieren muss als jetzt so ein Marketer, der mit Einsen und Nullen und irgendwelchen Ad-Verzeichnissen umgeht, sind andere Menschentypen halt.
Interessant, nur so ein Gedanke. Ja, aber interessant fand ich tatsächlich auch, dass du sagtest, du willst dann auch noch was lernen und mein Ansatz ist immer, ich möchte, dass das Publikum was lernt oder was mitbekommt. Genau. Also ich bin da scheinbar mehr Dienstleister, weil es aber eben auch mein Job ist. Ne? Also ich bin eben kein Marketing-Experte und berate, mache ich ein bisschen, aber nicht so vergleichbar. Aber ich bin halt der Dienstleister, Moderator und mein Job ist es, Informationen von A nach B zu transportieren.
Und das auch einfacher zu machen, ne? Konsumierbarer zu machen. Und da liegt ja auch die Stärke bei dir, weil ich habe, seit ich die 20 Jahre, jetzt über 20 Jahre selbstständig bin, schon gemerkt, dass ich mit meinem Mindset immer ein bisschen weit vorne bin, also als Unternehmer mir die Zukunft auch angucke und dann manchmal schon ein bisschen zu weit vorne bin. Und die Leute, die jetzt wie du einfach nur die Fragen beantwortet haben wollen oder die deine Zuhörer, da sind die gerade. Also du arbeitest mit denen im Jetzt und ich bin schon in so einer Zukunftsversion meiner selbst. Das ist ein bisschen problematisch, weil du ja genauso Leute brauchst von der Zielgruppe, die so ein Setup haben im Kopf wie ich. Und davon gibt es ehrlicherweise weniger. Ich glaube, 90% treiben sich eher auf deiner Ebene rum und das ist ja eine Wahrheit. Damit muss ich ja auch umgehen lernen, weil das ist ja nicht so, dass ich denn die Wahrheit habe, sondern ich denke mir auch jedes Jahr und jedes Mal, auch bei dem Gespräch jetzt wieder, wie gehe ich jetzt damit um? Hole ich mich wieder mehr in die Gegenwart zurück? Das ist wichtig, auch für mein eigenes Business.
Wobei das eigentlich, was du sagst, dass du da schon viel weiter bist mit Gedanken und Überlegungen und so weiter, das deutet eigentlich eher darauf hin, dass deine Interviews besonders spannend und gut werden, weil du eben nicht das Abziehbildchen machst. Jetzt frage ich mich aber, ich habe mir ja das Interview angehört und ihr habt ja in dem Podcast, ihr habt ja wirklich so seine ganze Laufbahn auch besprochen, also so kam das für mich an, wo ich dachte, okay, das ist aber natürlich auch irgendwie so gar kein, also wenn ich das so offen sagen darf, gar kein origineller Weg, ein Interview mit einem Axel Schulz zu führen, indem man seine Laufbahn biografisch bespricht, weil das ist das, was in der NDR Talkshow passiert. Da war ich überrascht, dass ihr das so gemacht habt. Warum habt ihr das so gemacht?
Naja, weil ich schon glaubte, dass so dieser Weg vom Boxer hin zum Currywurstverkäufer oder zum Lebensmittelhändler schon eine Kernbotschaft hatte von, du musst nicht nur, weil du SEO-Berater bist oder Online-Marketing-Berater bist, jetzt bis zu deinem Lebensende dasselbe machen, sondern du kannst auch mal ausscheren und kannst was völlig anderes machen, weil dein Purpose weil du dich als Mensch in deinem Leben einfach verändern wirst und die Umwelt sich um dich rum auch verändert, so wie es bei ihm passiert ist. Und da ist wieder die Meta-Botschaft. Ich rede gar nicht über sein Leben, sondern für mich ist eigentlich diese Darstellung dieses Wechsels, also Umgang mit Niederlagen und dieser Wechsel vom Profi hin zu einem, ich sag jetzt mal Würstchenverkäufer, aber der macht's ja viel Pfiff, ja. Der ist doch wichtig, weil du wirst ja nicht dein ganzes Leben lang jetzt Online-Marketing-Berater sein, sondern alle Karrieren mittlerweile, einschließlich meiner, ich war mal Polizist, sind ja aktuell sehr, sehr wandelbar und du musst dich in der heutigen Welt auch wandeln können und davor keine Angst zu haben. Und auch zu sehen, auf welche Hürden er auch getroffen ist, obwohl er diesen Promi-Bonus hat. Er hat das ja, das muss ich wirklich sagen, das hat er ja super beschrieben, welche Möglichkeiten er durch seinen Promi-Status hatte und wie endlich aber auch diese Möglichkeiten in diesem Promi-Status waren, weil es eben nicht damit abgetan ist, mit einem Porsche vorzufahren bei irgendeinem großen Lebensmittellieferanten, sondern Authentizität und ja, ein bisschen sich zurückzunehmen und dann doch mit einem VW-Bus vorzufahren. Das sind ja so Botschaften von Wert. Also jetzt, wo ich darüber nachdenke, waren die halt unglaublich wertvoll.
Total. Die Botschaften sind richtig, die Überlegung dahinter, also dieses Konzeptionelle, was du sagst, finde ich genau richtig, genau auf diese Punkte zu gehen und eben nicht nur so im Celebrity-Manier ein bisschen da rumzustochern und ein bisschen zeigen, wie glamourös das alles ist. Alles bin ich total bei dir. Ich habe ja deine Kritik und auch deine gewisse Enttäuschung auf Social Media mitbekommen, dass du da rausgekommen bist und gesagt hast, irgendwie
also fühlt am sich Ende das muss nicht ich so sagen, ist Klagen auf hohem Niveau, ne? Mein Mindset. Insgesamt lief das schon sehr gut.
Aber es ist natürlich etwas, wo du bei mir voll in die offenen Arme rennst, weil ich das natürlich total spannend finde, sich genau mit solchen Ideen auseinanderzusetzen.
Guck mal, da muss ich extra Axel Schulz akquirieren, damit bei dir in offene Arme renne. Ja? Guck mal, mehr Metaebene geht ja gar nicht.
Jetzt hast du mich aber von der Spur abgebracht. Und zwar, ich glaube, also wenn du das hören möchtest, was ich als vielleicht auch ein bisschen ursächlich für dieses Problem identifiziert habe. Darf ich das sagen so?
Ja, du darfst alles sagen, ist doch die Magie eines Podcasts.
Ja, ich weiß.
In einer Demokratie, um das so ein bisschen tagespolitisch aufzuwerten.
Du bist ja auch jemand, der eigentlich das offene Wort schätzt. Ich glaube, das Problem war, dass ihr eben zu biografisch daran gegangen seid und dass die Fragen, dass es zu groß war, dass ihr euch nicht fixiert und fokussiert habt auf einen Teilbereich, auf eine kleinere Geschichte, sondern dass ihr auf der einen Seite das ganze Leben erzählen wolltet, weil es natürlich so unfassbar spannend ist. Und dann kommt man bei solchen prominenten Leuten halt ganz schnell eben genau in diese Geschichte, dass sie halt das erzählen, was sie immer erzählen. Weil das natürlich auch die Fragen sind, die sie immer gestellt bekommen.
Klar.
Also ich glaube, dass der Mut, viele Sachen wegzulassen, obwohl man so einen tollen Gast hat, viele Sachen wegzulassen und sich auf einen kleinen Bereich, wo das Publikum vielleicht sogar anschließend rausgeht und sagt so, wieso hat denn der nicht nach bla 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 gefragt? Ich glaube, das hätte dem Interview gut getan.
Ja, also da sind wir ja schon wieder bei der Metaebene, nämlich Angst. Und das ist vielleicht ein Teil meines Charakters, das schon Imposter nicht mehr so prägend ist wie früher, aber schon noch eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich mich sehr stark fokussiere auf ein Thema, ohne zu wissen, wie mein Gast reagiert, habe ich persönlich, ist eine reine persönliche Nummer, mag bei dir ganz anders sein, immer schon im Vorfeld die Angst, dass ich in so ein Dead-End reinlaufe. Was ich nicht kontrollieren kann, weil der einfach Nein sagt. Also so wie mit der Preisfrage. Da hat er einfach abgeblockt und ich habe gemerkt, da geht's nicht weiter. Da kann ich jetzt noch 100-mal intelligenter die Frage stellen, er wird mich da nicht durchlassen. Außer ich fülle ihn noch richtig ab, denn vielleicht. Aber und davor habe ich Respekt, sagen wir mal. Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber davor habe ich Respekt.
Das Risiko geht man nicht ein.
Und deswegen halte ich es gerne breiter, aber ist ein Selbstschutz, gebe ich gerne zu. Und ich weiß gar nicht, ob ich in meiner Lebenszeit noch den Mut entwickeln würde, da so tief reinzugehen, außer der Gast lässt das in irgendeiner Weise zu, im Vorfeld, in den Gesprächen. Vielleicht ist die Magie da drin, auch die Vorgespräche so zu führen, dass man schon mitkriegt, ob man es so spitz machen kann. Und das habe ich halt nicht gemacht. Das ist vielleicht ein Learning daraus.
Also ich würde den Wunsch an dich äußern und die Empfehlung aussprechen, das tatsächlich bei anderen Gästen vielleicht einfach mal auszuprobieren und da eben aus dem ich erzähle das ganze Leben auszuscheren und zu sagen, ich konzentriere mich vielleicht nur auf einen Tag oder auf ein genaues Thema oder sowas. Und ja, vielleicht erlebt man auch mal eine Bauchlandung. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, gerade bei dir kann ich mir das gut vorstellen, dass das tiefe und ganz inspirierendere Gespräche werden. Wirklich. Weil dieses wenn wir alles erzählen, dann kommen wir niemals in die Tiefe. Das ist halt so.
Aber diese Professionalität zu entwickeln, ist halt ja vielleicht die Magie im Interviewformat auch. Ne? Und ich glaube, so eine Sache kann man massiv schulen. Ich glaube, in den Journalistenschulen und so wird das ja auch massiv geschult. Und das ist halt eine Sache, die habe ich nie gelernt. Ich habe meinen Interviewstil habe ich als Polizist auf der Straße gelernt, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist eine andere Art, an Sachen ranzugehen, weil man als Polizist, wenn man irgendwo an den Einsatzort kommt, natürlich viele Fragen stellt, also eigentlich auch mit den Opfern oder mit den Beteiligten Interviews führt, aber mit einer anderen Fragestellung, weil man ja vielleicht genau bei denen ja eine umfassende Meinung der Situation haben will und auch nicht so detailliert vielleicht reingeht. Ist wieder eine Menge Metaebene, aber kann sein, dass das daher kommt. Also vieles kommt ja aus der Vergangenheit, aus der Prägung. Ja. Ich bin 54 Jahre, da sind 54 Jahre Prägung. Die schüttel ich ja nicht einfach so ab, sondern die sind dann so da. Und manche Sachen wie jetzt mit unserem Talk, Da entsteht Bewusstsein und beim nächsten Mal denke ich vielleicht dran. Aber das ist ein Weg. Mhm. Das ist nicht einfach morgen da, weil du es gesagt hast, sondern vielleicht erinnere ich mich dran, vielleicht bin ich aber wieder so Imposter aufgeregt beim nächsten Mal, dass ich es wieder vergesse. Und erst beim 10. Mal das vielleicht gelernt habe. Dann bin ich aber vielleicht schon 64. Also Zeit wird ja irgendwann eine relevante Größe im Leben.
Also das mit dieser Betonung der, des Lebensalters, da kommst du bei mir gar nicht weiter. Weil da schlage ich dich sofort zurück und sage, naja, wenn du 54 Jahre bist, dann hast du so viele Erfahrungen über Mut und Risikobereitschaft gesammelt, dass du in der Lage bist, ein anderes Interview zu führen. Also das finde ich ist für mich, wie gesagt, das.
Aber
das
ich verstehe aber, das. Aber das ist aber auch eine coole Ansage, einfach zu sagen, man überspringt dann einfach sein, nee, da, also komm, das machst du auch nicht so, glaube ich nicht. Das macht keiner so. Ein Lanz bewegt sich auch immer in seiner Interviewschiene, merkt man ja auch. Warum? Weil er über viele, viele Jahre das so gelernt hat. Und du kannst dich bewegen, aber nicht einfach so. Das passiert bei keinem, sorry. Also, glaube ich zumindest
nicht. Ich sage nicht, dass es einfach so ist, aber ich meine, du bist ja auch nicht einfach so. Du bist ein sehr reflektierter Mensch. Du hast über dieses Interview stark reflektiert und hast deine Rückschlüsse daraus gezogen. Und ich traue dir durchaus zu, dass du das mit Erfahrungen aus deinem 54-jährigen Leben verknüpfen kannst und daraus genügend Mut und Risikobereitschaft ziehst, das beim nächsten Mal anders auszuprobieren. Also das meine ich.
Aber guck mal, auf welchem Level wir uns unterhalten, ne? Also jetzt hören hier viele Leute vielleicht zu, die gerade mit Podcasts angefangen haben, die so gerade in das Thema Interviewfindung reinkommen. Und was ist der größte Trigger bei Menschen? Das Sicherheitsbedürfnis. Also 90% der Menschen wollen eher Sicherheit haben, als dass die den radikalen, alternativen Weg gehen. Ich glaube, die Empfehlung würde jetzt auch für andere gelten. Machen die Leute nicht, weil die nämlich Sicherheit suchen. Egal, ob die jetzt einen Podcast machen oder nicht. Podcast heißt ja nicht radikal. Podcast heißt, ich suche einen Sendeweg. Aber in dem Sendeweg dann bitte möglichst sicher. Das ist ja das, was ich an Format auch mitkriege. Und deswegen, man kann sich verändern, keine Frage. Aber nicht alle wären dann Aaron Troschke. Sondern Aaron Troschke ist auch so geworden, wie das Leben ihn gemacht hat.
Aber jeder ja auch sozusagen in seinem Rahmen, absolut. Und ich finde übrigens aber, dass wenn man mit einem Podcast angefangen hat, dann hat man ja längst die Komfortzone verlassen und geht ja ein großes Risiko ein. Man zeigt sich persönlich, man zeigt sich mit seiner Stimme, man wird eine Einstellung und seine Haltung zeigen und so weiter. Also ich finde das schon wahnsinnig mutig.
Muss man das? Mal eine Frage zurück an dich, wenn ich einen Interview-Podcast zum Beispiel führe. Geht es darum, dass ich Meinung und Haltung zeige, also was ja viele machen, aber ist das Sinn und Zweck eines Moderators in dem Fall oder Interviewers, seine Meinung kundzugeben? Geht es nicht darum, dass der Gast seine Meinung eigentlich nur kundtut?
Ja, jetzt müssen wir ganz genau hingucken, das ist eine sehr spitze Frage, ganz genau hingucken und müssen eigentlich das stärker definieren, ist das wirklich ein reines Interview, was ist Zweck des Interviews, also geht es wirklich nur darum, die Meinung, Haltung oder Erfahrung eines Gastes rauszufinden, ist der Moderator, der Fragensteller quasi nur der Katalysator, der selber gar nicht im Endergebnis stattfinden soll, im rein chemischen Verständnis sozusagen, dann ist es so, dass unsere Meinung und unsere Haltung keine Rolle spielt, aber die meisten Podcaster und Podcasterinnen sind ja selber Gastgeberinnen und Gastgeber und vertreten ihr Business oder ihre Dienstleistung oder sowas. Und da, glaube ich, ist es, also es geht gar nicht anders, als dass wir uns dort eben auch mit unserer Haltung und unserer Einstellung zeigen, in jeder Frage, die wir stellen und in jeder Moderation, die wir machen.
Na, dann mache ich es richtig, das ist ja super. Also mein
du
Tag
machst
hätte
es
jetzt,
ja auch völlig.
Mein Tag hätte jetzt besser nicht laufen können.
Du machst es ja auch völlig richtig. Aber mein Lieber, es war deine Unzufriedenheit, die du öffentlich gemacht hast, auf die ich mich beziehe.
Ja.
Und wo ich sage, ich bin fest davon überzeugt, dass du so krass unterwegs bist, dass der nächste Schritt dir gelingen wird und wollte dir da einfach nur eine kleine Brücke bauen.
Ich gehe ihn ja sowieso. Also ich glaube, ich bin vom Typ ja einer, der sowieso sich da eher ans Limit wagt. Ich wollte dir nur sagen, dass es nicht so einfach ist, wie immer das in Büchern steht oder wie andere das so in ihren Coaches, in ihren Coaching-Mitteilungen, in dem Feed immer so mitteilen. Also die Welt ist halt nicht einfach, sondern die Welt ist komplex. Und das ist mein Credo nur, das möchte ich mir auf die Fahne schreiben, dass man das nicht vergisst. Handelbar ist alles.
Und ich bin dich total bei dir und wir brauchen, ganz oft brauchen wir Mut und das ist sozusagen meine Aussage, dass wir uns umschauen, auf unser Leben gucken und feststellen, an wie vielen Stellen wir großartigen Mut und Risikobereitschaft bereits entwickelt haben und es eingesetzt haben und auch belohnt worden sind und daraus sozusagen Kraft und Optimismus ziehen, das auch weiterzumachen. Das ist sozusagen mein Appell, dass wir, glaube ich, viel mehr können, als wir im ersten Moment uns vielleicht zutrauen.
Ja, guck mal, haben wir eine super Kernbotschaft ausgearbeitet.
Na, ich würde sagen, das hat jetzt aber hier auch nochmal eine Metaebene angenommen, damit ich hätte eigentlich
berechnen müssen. Ja, warum hast du das jetzt so laufen lassen? Ne? Das, du hättest ja jetzt auch mich festnageln können, abseits der Metaebene, aber du hast dich ja schön auch mit mir in der Metaebene schön verhäkelt.
Nee, ich glaube, dass
also ist dir das nicht so ein bisschen entglitten jetzt, das Interview?
Überhaupt nicht. Würde mir zu keiner Zeit entgleiten, weil ich immer die Möglichkeit habe, irgendwie auch eine Notbremse oder eine Vollbremsung, würde man sagen, zu machen. Und mit dem Satz, lass uns mal zurückkommen auf, zu jedem Zeitpunkt wieder auf meinen Interviewleitfaden eingehen.
Guck mal, eine schöne Hilfe. Guck mal, das ist eine einfache Hilfe. Lass uns mal zurückkommen auf. Das ist eine schöne Floskel. Hatte ich auch selbst noch nicht so auf dem Schirm. Obwohl ich es 1000 Mal gehört habe bei anderen Leuten, aber jetzt ist es plötzlich in meinem Bewusstsein. Vielen Dank.
Das funktioniert aber nur, und das ist sozusagen meine nächste Frage, wenn man eben auch weiß, wo man sich entlang hangeln möchte. Also man quasi ein Interview, Leitfaden, Idee, roten Faden, was auch immer irgendwie sich vorher überlegt hat oder aufgeschrieben hat. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung? Und das muss jetzt nicht Axel Schulz betreffen, sondern grundsätzlich, wenn du Interviews führst, machst du dir Stichpunkte, schreibst du dir Fragen aus, wie gehst du da rein?
Also ich probiere mich immer an der Vita, also wir haben ja jetzt gerade so eine Serie gestartet mit Leuten, die im Purpose-Thema oder im Nachhaltigkeitsthema unterwegs sind, und da habe ich so ein bisschen, probiere ich mich an der Vita zu orientieren, ja, aber sonst ist das völlig frei. Und warum ist es frei? Weil ich selbst noch sehr unsicher bin in dem Thema. Ich weiß selbst noch gar nicht, wie ich dieses Thema Purpose für mich greifen kann, und deswegen bin ich mit jedem Interview schwer begeistert, wo die Menschen mich hinbringen, und deswegen weiß ich gar nicht, wo diese Interviews hingehen, und ich lasse das auch mit Wolfgang zusammen immer so ein bisschen treiben und merke dann in dem Interview oder auch kurz danach, hey, das hätte man jetzt spitzer machen können, aber die Erkenntnis hatte ich ja vorher gar nicht, sondern die habe ich, also das meine ich jetzt ja wirklich ernst, dass ich lerne in dem Podcast und die Leute eigentlich mitnehmen in meinen Lernprozess und denen die Möglichkeit gebe, davon vielleicht zu partizipieren. Aber es ist, also jetzt entsteht dadurch, dass das Thema für mich fester und greifbarer wird, entsteht immer mehr der Druck, dass ich selbst fokussieren will, weil die Fragestellungen in bestimmten Einzelbereichen entstehen. Aber ich fahre jetzt ganz gut damit zu sagen, ich lasse es erstmal offen und gucke dann mal, wo es mich hintreibt und nehme die Leute auf dieser Reise mit. Ich glaube, mein Job ist dann aber auch zu sagen, dass wir uns auf einer Reise befinden und nicht zu sagen, ich bin der Experte und das ist alles jetzt richtig, sondern ich will diese Unsicherheit, die viele Menschen ja auch im Thema Purpose oder Nachhaltigkeit oder Klima haben, einfach mitnehmen, weil die denken ja teilweise nicht anders, sondern vielleicht kriege ich ja so einen Punkt, an dem ich die mitnehmen kann, ein Stück auf meinem Weg, damit wir zusammen bis zu einem gewissen nächsten Punkt zu bestimmten Erkenntnissen kommen. Und darin finde ich liegt eine Magie. Setzt natürlich voraus, dass die Leute mir eine Zeit folgen, damit die verstehen, um was es geht.
Ja, aber das ist was wirklich Spannendes, was du ansprichst. Normalerweise der Interviewtrainer müsste sofort aufschreien, müsste sagen, nein, das kannst du nicht machen, das ist ja kein hier, wir machen ja keine Recherche on air oder so, ne? Aber in diesem Fall ist es sozusagen ja eine Formatidee. Du formulierst es ja auch so, du sagst so, das ist ein Thema. Alle quatschen drüber, ich habe irgendwie zu wenig Ahnung davon, ich will irgendwie auch mitquatschen und ich will meine Meinung bilden und jetzt gehe ich los, eine Reise, ein Abenteuer und suche mir Menschen, die mir dazu etwas erzählen können und sammle sozusagen die großen Erkenntnisse ein und am Ende würde ich irgendwas damit machen. Und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn das eine Formatidee ist, Interviews so zu öffnen, sich nicht so stark vorzubereiten und einfach den Leuten zuzuhören und einzusteigen. Vielleicht viel zu große Fragen zu stellen und der Wortanteil der Gäste wird vielleicht viel zu lang sein. Aber es ist eben kein klassisches Interview im Sinne von, ich habe eine Idee, was ich hören will, stell dazu die passende Frage und wir übertragen dann die Antworten. Von daher ist es völlig in Ordnung, sollten aber nicht die Leute jetzt sozusagen als Rechtfertigung nutzen, die ein ganz anderes Format machen und einfach nur zu bequem sind oder weil sie das Handwerkszeug nicht haben, sich nicht vernünftig vorzubereiten. Das, finde ich, ist eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle. Nur wer Marco es macht, heißt es nicht, dass es jeder andere in anderen Bereichen auch machen kann.
Also ich glaube, es ist auch schon falsch, glaube ich, das Format zu nennen, weil das ist für mich so ein Talk. Wenn ich jemand jetzt von denen treffen würde auf einem Networking-Event, dann sind das genau die Fragen, die mir auf der Seele brennen, die ich da stellen wollen würde. Und Interview hört sich immer so strukturiert an, aber in so einem Talk, auch wenn ich dich jetzt treffe und wir reden einfach miteinander, dann würde ich ja auch nicht sagen, hey, wir haben uns jetzt hier bei der Campix getroffen und wir haben jetzt ein Interview miteinander geführt, sondern wir haben einfach geredet. Und die Gespräche sind doch auch nicht überflüssig, sondern sie sind ja eigentlich genau die Essenz, weil ich genau das die Fragen stelle, die mir auf der Seele brennen, die ich in einem Interview vielleicht gerade nicht stelle, weil ich denke, ich muss in so ein Format irgendwie denken. Und ich mag total dieses Persönliche, so zu sein, wie ich eigentlich wirklich bin und mich nicht verstellen zu müssen. Das ist auch, ich glaube, anders kann ich das auch gar nicht, wenn ich das ehrlich reflektiere, weil es eben auch nicht mein Job ist. Dein Job ist es, diese Fragen professionell zu stellen, ist aber nicht mein Job. Mein Job ist eigentlich, mich persönlich zu entwickeln und vielleicht ein paar Leute auf dem Weg mitzunehmen. Ich sehe mich da eigentlich gar nicht so, also ich mache ein Interview, aber ich sehe mich gar nicht so als Interviewer.
Und da ist dann vielleicht, da kommt man dann vielleicht schneller an die Grenzen, wenn man eben solche mega professionellen Interviewgäste wie Axel Schulz oder sowas am Start hat. Und stellt dann fest, okay, hier hätte ich vielleicht das ein oder andere Tool oder irgendwas gebrauchen können.
Naja, es ist auch die Frage, da waren sicherlich ein paar Sachen, auf die man noch hätte einsteigen können. Die waren aber eher privater Natur. Und das ist jetzt auch so ein Ding, kann ich aus dem Empfinden nur mal rausgeben. Er hatte ja auch ein paar private Sachen, die auch in Talkshows diskutiert würden, die mich auch brennend interessiert hätten. Weil da ist ja familiär, also wenn man Business und Familie so verbinden will, das ist ja auch ein Riesenspannungsfeld. Da wäre ich gerne schon drauf eingegangen. Ich wusste aber, ich hatte so das Gefühl, dass das ein fragiler Bereich ist. So dieser Moment von, nee, das ist zu intim, das fragt man einfach nicht. Da war so ein Wertekanon bei mir, ist einfach so eine rote Lampe angegangen, wo ich gesagt habe, da will ich nicht hin, obwohl es vielleicht spannend sein könnte. Und die Wege sind natürlich auch noch da, wo du das siehst, da könnte jetzt mehr Attraktion entstehen, wo ich aber denke, nee, da presse ich ihn in eine Richtung, die zu intim ist. Und dann schalte ich für mich auch ab. Den Weg würde ich dann halt nicht gehen.
Ich finde das so spannend. Es ist ein Verlass darauf, wenn man Marco trifft, egal ob jetzt hier im Podcast oder im echten Leben draußen oder vor allen Dingen eben auf seiner Marketingkonferenz der Campix, da ist immer richtig was los und man setzt sich auseinander. Du lässt einen halt auch nicht einfach so vorbeiglitschen, sondern du stellst dich einen in den Weg und dann kommt man weiter. Das ist wirklich eine tolle Eigenschaft.
Ja, wenn ich darf.
Schätze ich sehr an dir.
Also man muss ja immer auch bereit dafür sein. Ne? Und viele, die neu einsteigen, die gerade mal in die Themen Marketing so eintauchen, die sind natürlich so noch sehr stark mit Einsen und Nullen behaftet. Ist auch völlig okay. Ja. Aber irgendwann kommen die alle an den Punkt, wo die so einen Reifegrad haben, wo die sich über diese Metaebene schon Gedanken machen müssen. Spätestens wenn sie mal ein, zwei Menschen führen, dann gibt es eine Metaebene zwischen den Menschen, die kriegsentscheidend ist, ob du am Ende des Tages einen höheren Output hast oder einen geringeren Output hast. Und ich meine, im Marketing werden wir am Output gemessen und dann an den KPIs. Und da ist der größte Hebel für meine Begriffe wirklich, wie Menschen in Teams zusammenarbeiten und wie gut das flutscht. Und dass das in Zeiten von New Work und so einfach auch sehr, sehr problematisch ist, Kommunikation zu erzeugen, wo die Leute eben nicht mehr alle zusammen in dem Betrieb sind. Das muss ich den wenigsten da draußen erzählen. Alle finden es toll, aber jeder merkt, irgendwie ruckelt's. Und diese Druckeln, das möchte ich halt auch mal thematisieren. Das ist mir schon wichtig.
Ich bin mir sicher, dass du das auch am 13. und 14. Juni thematisieren wirst. Das sind nämlich zwei große Tage in diesem Jahr für dich. Dort findet die Campix statt. Das ist die Marketingkonferenz, von der wir gerade die ganze Zeit auch gesprochen haben, also im vergangenen Jahr. Wer trifft sich dort auf den Bühnen und wer trifft sich dort vor den Bühnen? Wer sind deine Gäste?
Also wir sind ja aus der Suchmaschinenoptimierung gekommen. Das heißt, der Kern ist immer noch mit 50% auch Sessionanteil ist Suchmaschinenoptimierung, sprich SEO. Und wir haben in den letzten beiden Jahren schon angefangen, eben den Bereich Content Marketing mit einzubauen. Also letztes Jahr noch Content minus Marketing und dieses Mal Content Querstrich Marketing. Das heißt, Also wir haben drei Bereiche, nämlich SEO, Content und Marketing. Also eine Feinheit, die aber schon sehr wichtig ist. Und diese ganzen Menschen kommen da zusammen, einfach so, weil auch, also dieses Event ist auch so ein Spiegelbild meiner Seele und meiner Herangehensweise. Und ich glaube halt, natürlich muss man sich zu Anfang spezialisieren in dem Marketing-Thema, aber dann geht es ziemlich schnell darum, wie die ganzen Möglichkeiten miteinander arbeiten. Dann hast du einen SEO-Mann oder eine SEA-Frau, eine PPC-Frau, jemand, der divers ist und aus Newsletter-Marketing macht, um alle Gruppen damit reinzunehmen. Und die müssen alle miteinander zusammenarbeiten, damit die Formate funktionieren, weil nichts funktioniert einfach mehr so. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis der letzten Jahre. Und das möchte ich da abbilden. Und deswegen war mir SEO einfach für die Jahre viel zu eng. Und ich wollte das halt ausdehnen. Und dieses Miteinander und auch die Kommunikation, das Kennenlernen der Menschen untereinander, das ist mir halt unglaublich wichtig. Also Themen zusammenzubringen und Menschen zusammenzubringen. Das sind die beiden großen Purpose-Ansätze, die ich für alle Events eigentlich habe und speziell für das Event.
Und meine nächste Frage wäre gewesen, was ist der Zauber der Campix? Aber das hast du fast schon beantwortet. Da geht es um die Menschen, ne? Die Menschen untereinander.
Es geht um Menschen, die sich auch schon kennen über die Jahre. Uns gibt es seit 2009. Da gibt es so einen harten Kern, die sich immer wieder da treffen. Ich glaube, es ist ein Teil der Magie. Aber es geht schon.
Lass dir neue zu und rein?
Ja, auf jeden Fall. Weil Also, es macht ja gar keinen Sinn, sich so abzukanzeln und immer zu sagen, oh, hier sind die Urgesteine. Es gibt ja ganz viele neue, die lernen wollen, die kennenlernen wollen und die müssen ja auch eine Möglichkeit haben, irgendwie in Verbindung zu kommen. Und wir brüten hier jedes Jahr darüber, wie wir am besten die Menschen, also mit Know-how irgendwie versorgen können durch die Sessions, aber auch, wie die dann abseits von der fehlenden Intimität von großen Konferenzen auch zusammenbringen, abseits von einem Speed-Networking oder so, sondern durch intelligente Formate, wo man sich eben kennenlernt. Weil die Magie ist doch, dass ich irgendwann eine Telefonnummer von jemand habe, den ich vielleicht auf so einem Event wie der Campix kennengelernt habe und den ich bei einer Frage mal anrufen kann. Und nicht, weil ich irgendwie einfach nur einen LinkedIn-Kontakt habe, sondern weil ich den persönlich mal gesprochen habe und weiß, wie der tickt, ein Gefühl dafür habe, ob ich dem vertrauen kann oder nicht. Egal, ob man hinterher enttäuscht wird, aber wichtig ist auch dieser Schritt und die Magie, einfach Menschen fragen zu können, die es wissen und nicht nur YouTube-Videos konsumieren zu müssen, die hat einen Wert in meinem Universum zumindest und das wollen wir an den zwei Tagen in 48 Stunden so bestmöglich realisieren. Das ist unser Ziel.
Ganz nah an Berlin. Ich weiß nicht, ist es noch Berlin oder ist es Berlin-Brandenburg?
Nee, auf jeden Fall ist es Berlin-Brandenburg, genau. So die Höhe vom Flughafen, vom BER. Unser Konzept ist ja grundsätzlich immer gewesen, seit 2009 die Leute aus der Stadt rauszubringen und mehr oder weniger einzufärchen, sage ich jetzt mal ketzerisch, damit die sich mit sich selbst beschäftigen. Weil ich habe irgendwie in den ersten beiden Jahren auf Konferenzen ziemlich schnell in Berlin gelernt, dass der Veranstalter ein Abendprogramm organisieren kann und trotzdem verpieseln sich dann alle, weil sie so kleine private Events denn in Restaurants und so machen. Und dem wollten wir entgehen. Das heißt, wir färchen die Leute da schon zusammen. Das ist schon relativ abseits. Man muss eine kleine Hürde überwinden, um auch dahin zu kommen. Aber das ist, glaube ich, über die Jahre auch die Magie. Ich meine, wir würden ja nicht das Event immer ausgebucht bekommen, wenn das nicht funktionieren würde. Auch wenn sich manche Leute schon darüber beklagen immer, dass es schwer ist, da hinzukommen. Aber sie kommen.
Ich überhaupt nicht. Was ist denn daran schwer, da hinzukommen?
Ja,
da komme ich mit dem Auto, dann ist es egal, ob ich jetzt in Berlin bin oder ob ich am Rand bin. Komme ich mit den Öffentlichen. Das habe ich im vergangenen Jahr gemacht. Bin ich auch gut hingekommen. Also selbst mit dem Bus.
Ich finde es auch nicht so schwer, aber ich höre ja auch und nur, dass
ist nicht sogar Rolls-Royce nebenan?
Ja, ich glaube, genau. Oder? Ja. Also es ist ja jetzt cool, so, weil da die Hamburger Bahn gebaut wird, dass wir da eine Menge Umbauarbeiten haben. Und da gibt es schon ein paar Sachen, die wir auch als Veranstalter noch berücksichtigen müssen, um es ein bisschen leichter zu machen. Aber jetzt irgendwo eine kleine, also das ist ja nicht völlig abseits irgendwie auf einer Wiese.
Nein.
Es ist irgendwie 10 Kilometer hinter der Berliner Stadtgrenze. Da kommt man schon auch hin, selbst wenn man Fahrgemeinschaften bildet. Aber es ist genau so ein Thema, ne? Wie kann man zum Beispiel Leute, die mit dem Auto gekommen sind, dazu bewegen, Fahrgemeinschaften zu bilden, damit irgendwelche Leute sich im Auto ja schon kennenlernen? Weil das ist ja nicht nur eine Fahrgemeinschaft. Da sitzen dann meinetwegen 4 oder 5 Menschen in einem Auto zusammen und die unterhalten sich ja auch. Oder du nimmst irgendeinen mit auf deiner Reise von deiner Heimat, von deinem Heimatort zum Event und man hat einfach 2-3 Stunden im Auto, wo man sich mal kennenlernen kann. So eine Sachen zu fördern und zu formen. Da habe ich mega Bock drauf, weil das ja das geilste Networking ever.
Kann ich irgendjemanden mitbringen? Kommt ein Promi? Den lade ich ein aus Hamburg.
Nee, kann ich dir noch nicht sagen. Wir sind noch in den Booking-Verhandlungen, sagen wir mal so.
Wird es prominente Speaker geben?
Schauen wir mal. Ich kann es dir noch nicht so richtig sagen, weil okay. Es in der Kommunikation mit Promis und mit ihren Agenturen nicht so leicht ist.
Das stimmt.
Wir leben in einer Zeit, wo Kommunikation eine Bitch ist. Also
ja.
Und da habe ich auch, es würde aber das Format hier sprengen, da habe ich zurzeit auch keine Antwort darauf, wie man diesen Gap hinbekommt in der Kommunikation. Das ist eine Problemstellung, die wichtig ist, aber ich weiß auch noch nicht, wie ich sie löse.
Da gibt es bestimmt demnächst eine Podcast-Episode bei dir.
Aber mit Sicherheit.
Ja, einfach mal die Ohren aufhalten. Letzte Frage, wird es Interviews geben auf der Konferenz?
Ja, ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber wir haben es ein bisschen runtergefahren, weil wir letztes Jahr schon Talkrunden hatten. Aber es ist wieder so, ich hatte das Gefühl, dass die Vorbereitung da nicht so super war. Müssen wir mal gucken. Ich liebe diese Talk-Formate. Aber es ist so, dass, die Realität ist einfach auch, dass die Leute sich vielleicht 2-3 Tage vor dem Event eigentlich wirklich mit dem Format beschäftigen. Mhm. Und wenn ich mir mal selbst an die eigene Nase fasse, ist es bei mir nicht anders, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Und damit muss ich ja als Veranstalter irgendwie umgehen lernen. Und da ist vielleicht so sind die Talks nicht das beste Format, um auch als Veranstalter Sicherheit zu bekommen. Aber schauen wir mal. Es wird schon ein paar Talks noch geben, weil das Format an sich, also wird zumindest Seopresso als Podcast live auf der Bühne geben. Das heißt ein bisschen, es ist ein anderes Interviewformat und da freue ich mich schon drauf.
Es ist schon wieder was anderes, schon wieder ein neues Format. Marco, ich danke dir
für diesen
wirklich inspirierenden Austausch, den wir hier gemacht haben. Danke.
Nicht dafür. Tschüssikowski.
Ich selber habe ja als Fernsehmoderator unzählige Promi-Interviews in den Jahren geführt und da sind mir viele wirklich positiv in Erinnerung geblieben. Dazu zählen Interviews zum Beispiel mit dem Journalisten, Moderator und Autoren Roger Willemsen, der wunderbaren Sängerin Ina Müller, das hatten wir für einen Spaß. Apropos Spaß, Harpe Kerkeling, das war auch ein sehr, sehr tolles Interview und auch sehr offen und persönlich fand ich, dem jüdischen Autor Ephraim Kishon, bei dem habe ich ja schon häufiger was erzählt, die Schauspielerin Monika Bleibtreu, um so einige zu nennen. Das waren schon sehr intensive Begegnungen und tolle Interviews, die ich erleben durfte. Ja, und andere Interviews, die werde ich schon kurz nach dem Ende wieder vergessen haben, weil sie mich nicht wirklich erreicht haben oder weil sie mich nicht inspiriert haben, weil da eben nicht dieser Zauber entstanden ist. Bei manchen klappt es und bei anderen klappt es eben nicht. Und ich glaube tatsächlich, das hat auch ein bisschen was mit der Chemie zwischen dem Interviewer und dem Gast zu tun. Also etwas ganz Tiefmenschliches, was wir vielleicht gar nicht so bewusst beeinflussen können. Vielleicht ist es auch manchmal Tagesfassung. Das kommt sicherlich auch dazu. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich von einigen Gästen eine komplett falsche Vorstellung hatte. Das war auch immer sehr spannend. Es gab eine großartige Schauspielerin, an die ich mich erinnere, die sich im Interview aber als so, wie soll ich das freundlich formulieren, einfältig und simpel präsentiert hat, dass ich total überrascht war. Konnte ich gar nicht glauben, dass das tatsächlich diese große Schauspielerin alles gesagt hat. Ich war enttäuscht war ich und ich war überrascht darüber. Und das ist mir tatsächlich mehr als einmal passiert. Und das war dann eigentlich immer der Killer jeglicher Faszination. Naja, es gehört eben auch dazu. Weil es so viele Interviews mit prominenten Menschen waren, bin ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr enttäuscht heutzutage, wenn ich den Eindruck habe, hier macht ein Promi einfach nur gut seinen Job und öffnet sich nicht wirklich vor mir oder vor anderen, aber erzählt ganz professionell eben seine Stories, die er vorbereitet hat. Und dennoch ist mein Tipp an der Stelle, versuch es bei jedem Gast, ihn oder sie wirklich zu erreichen. Völlig egal, ob prominent oder nicht prominent. Hak nach, geh tiefer rein in die Themen, riskier vielleicht auch mal etwas. So richtig in die Hose gehen wird es wahrscheinlich eh nicht. Dank nochmal an Marco, dass du dich so offen gezeigt hast. Das war alles andere als nur ein guter Job. Das war auch für mich ein sehr inspirierendes und spannendes Gespräch. Und du, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, dir hat es hoffentlich auch gefallen. Und wenn du dich selber mal auf ein Interview vorbereiten lassen möchtest, egal ob du die Fragen stellen wirst oder die Antworten geben sollst, melde dich gerne bei mir und dann schauen wir mal, wie ich dich unterstützen kann. Bis dahin sage ich, hab eine schöne Zeit. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.